Hans Left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 386 von Dirty Minutes Left,
lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörende. Wir trinken heute Monster Energy Zero Sugar Lewis Hamilton.
Das ist der von dem Musical, ne? Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Ach so, ich dachte, das ist der mit der Trompete, dieser Musiker. Lewis hieß der nicht so?
Lewis. Ich dachte, das wäre der von dem Musical. Es gibt doch dieses Musical da jetzt auch in Hamburg, Hamilton. Ich dachte, das wäre von dem.
Finde ich tatsächlich ganz lustig, weil sie hatten nämlich tatsächlich mal eine Version von so einem Motorradfahrer auch. Und jetzt haben sie eine von so einem Rennfahrer hier. Also Monster Energy macht da offensichtlich...
Wieso hat ein Rennfahrer ein Musical?
Das verstehe ich auch nicht. Aber es geht doch um den, oder nicht?
Naja, ich kenne sonst keinen Hamilton. Der schmeckt aber ganz, ganz lustig. Fruchtig.
Der schmeckt irgendwie nach Mango.
ich finde ihn eigentlich ganz, ganz locker.
Ganz locker.
Ganz locker. ja. Ganz, ganz locker. Wir haben Tanglewood gespielt.
Richtig, wir haben Tanglewood gespielt. Ich habe mir das gewünscht.
Genau, auf der Evercade. Ich habe das ja auch fürs Mega Drive.
Ja.
Aber ich habe es auch auf dem Evercade gespielt. Wie hat dir das gefallen?
Also ich habe das tatsächlich schon mal gespielt und hatte das aber nicht so richtig begriffen. Mhm. Und jetzt habe ich es begriffen. Man muss nämlich einfach zwischendurch Tasten drücken. Also man spielt so einen kleinen Fuchs. Man spielt so einen kleinen Fuchs und der läuft durch den Wald und da gibt es manchmal Tiere, die den umbringen, obwohl sie ganz harmlos aussehen, manchmal Abgründe. Aber ansonsten ist es relativ harmlos am Anfang. Und der kann dann zwischendurch so Kugeln in so beleuchtete Nester schieben und dann da rangehen und dann kriegt er dann eine Farbe. Und die erste Farbe, die man kriegen kann, ist gelb. Und wenn er gelb ist, dann kann er schweben. Und das hatte ich nicht verstanden. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann kann man das erste Level nicht beenden. Weil man dann nicht über den Abgrund rüberkommt. Und in dem Moment, wo ich das verstanden hatte, da war dieses ganze Spiel plötzlich viel logischer.
Genau, und da gibt es immer so große Monster, die muss man dann immer besiegen, mit meist irgendwie einen Stein auf den Kopf schmeißen.
Ja.
Beispielsweise, oder es gibt auch eine Fähigkeit, da kann man die Zeit anhalten und sich selber aber weiter bewegen. So ein bisschen Matrix-Style, ne?
Ja.
Und ja, genau, also was mir an diesem Spiel halt gefällt, ist halt wirklich ein Megadrive-Spiel, aber ein modernes Megadrive-Spiel, weil es erst in, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder sowas entwickelt wurde.
Von ja.
so einem Typen von der Big Evil Corporation. Ein sehr geilen Namen für sich für sein Spielestudio ausgedacht. Ich habe das damals auf Kickstarter, glaube ich, gekauft oder Indiegogo. Ich glaube Kickstarter war es. Anyway, also nicht gekauft, sondern unterstützt, dass er das macht.
So. Ja,
und dann hinterher bekommen. Genau. Und was mir in diesem Spiel halt sehr gut gefällt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Mega Drive-Spielen, es hat halt so eine sehr moderne Game-Mechanik, da in dem Sinne, dass es halt keine Leben hat. Sondern ja. Wenn du halt stirbst, dann machst du es halt nochmal.
Ja.
Ist egal. Ne? Und machst halt auch nicht alles nochmal, sondern nur so seit dem letzten, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Also so ein bisschen wie auch Celeste, wie Super Meat Boy, wie diese ganzen schweren, aber neuen Spiele. Und dieses Spiel ist jetzt nicht schwer, ne? Sondern es ist so eine Art, man könnte es als Plattform-Puzzler bezeichnen, würde ich sagen, weil es eigentlich immer relativ klar ist, was man machen muss. Man muss halt nur die richtigen Sachen finden und dann kann man dieser Fähigkeit weitermachen. Es ist jetzt nicht so, dass du da 1000 Fähigkeiten hast, die du einnehmen kannst und musst dann die richtige finden, sondern eigentlich gibt es immer so eine Fähigkeit, die du finden musst, und wenn du die gefunden hast, dann kannst du auch in dem Level weiterkommen.
Wenn ich Plattform-Puzzler höre, dann denke ich immer an Mickey's Castle. So ein sehr, sehr langsames Spiel. Ich würde da noch ein Action einbauen in die Genrebezeichnung, weil das schon relativ flott sich spielt hier, das Spiel. Das ist mehr so ein so Donkey Kong Country schnell als so ein Castlevania schnell.
Ja, aber Donkey Kong Country wäre kein Puzzler.
Nee, das ist richtig. Aber so die Geschwindigkeit finde ich schon da. Naja, jedenfalls, mir hat es sehr gut gefallen, das Spiel, und ich werde das auf jeden Fall noch zu Ende spielen, weil das einfach charmant ist. Also es ist ein sehr, sehr niedliches, nettes Spiel. Ja.
Genau. Genau. Das nächste Spiel, was wir dann spielen werden, ist nicht so niedlich. Das wird nämlich R-Type sein.
R-Type, alles klar.
R-Type. Ich habe das R-Type tatsächlich fürs Master-System, aber wir werden das in der Arcade-Version spielen von der ihrem Arcade-Version Cartridge fürs Evercade wieder.
Irem. Ja, inzwischen ist unsere Evercade-Sammlung sehr groß geworden, weil einfach lange bestellte Lieferungen ankamen. Mhm. Liebe Zuhörende, wenn ihr wollt, dass wir was Bestimmtes spielen, dann guckt doch mal auf unsere Webseite. Da steht nämlich unter Retro-Spiele oben in so einem Reiter. Vielleicht sieht die Webseite inzwischen anders aus, dann nicht mehr oben, sondern irgendwo anders. Jedenfalls gibt es da eine Seite Retro-Spiele und da könnt ihr gucken, was wir für Evercade-Cartridges und sonst so für Konsolen haben. Und dann könnt ihr...
Evercade-Cartridges können wir, glaube ich, sagen, inzwischen alle.
Ja, ist es so? Ja, ich glaube tatsächlich, aktuell haben wir alle. Ja, ist richtig. Da kommen aber schon Ende des nächsten Monats kommen wieder neue raus, die haben wir dann wieder nicht. Also von daher könnt ihr da gucken, was ihr uns spielen lassen wollt und dann könnt ihr uns Vorschläge schreiben, das wäre da was.
Ja.
So, nächstes Mal also R-Type. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe das vor etlichen Jahren zuletzt gespielt, wie ich das inzwischen finde. Eigentlich finde ich ja so Shoot'em, wie nennt man das denn? Shoot'em up?
Ja.
Total geil. Also es ist eines meiner Lieblingsgenres. Ich bin da nur sehr schlecht drin.
Ja, das ist ja bei vielen Genres, geht es vielen Leuten so. Mir wird das da ähnlich gehen. Es gibt ja, wie heißt das? Schmups, wie sagt man das noch kurz?
Schmups, ja.
Schmups. Es gibt ja dann noch diese Unterkategorie Bullet Hell Schmups, wo drunter dann sowas wie Ikaruga oder sowas fällt, ne? Wo halt der ganze Bildschirm einfach nur noch voller Projektile ist, den du ausweichen musst.
Ja, genau.
Es ist so ein bisschen das Spiel, was ich zurzeit tatsächlich am häufigsten spiele oder am meisten spiele, ist Enter the Gungeon mal wieder.
Mhm.
Das ist auch so ein Bullet Hell Spiel. Also da hast du halt auch die ganze Zeit überall irgendwelche Projektile. Und
das kann
ist aber kein Shooter.
Es kann tatsächlich nett sein. Ich meine, bei Hollow Knight gibt es auch einige Bosse, die genau so funktionieren, dass du die ganze Zeit nur irgendwelchen Projektilen ausweichst. Ich erinnere nur an den Boss der Grim Troop, gerade im Albtraummodus. Den habe ich tatsächlich irgendwann besiegt. Es hat aber Monate gedauert, bis ich soweit so das richtige Mindset hatte. Weil im Grunde ist es einfach, den Sachen auszuweichen. Du musst nur vorher wissen, wo sie sind. Und dich dementsprechend verhalten. Und wenn du dann einen Moment lang nicht aufpasst, ist halt sofort Feierabend. Ich meine mich zu erinnern, dass R-Type nicht so schwer ist, was das angeht.
Nein. Dieses Bullet Hell, das nennt man übrigens dann Maku, japanisch. Und das heißt so übersetzt, Kugelvorhang, quasi.
Ja.
Es ist halt dann, ja. Ich mag sowas. Ich mag aber auch gerne so herausfordernde Spiele. Und ich schmeiß dann noch häufig die Konsolen wütend in die Ecke, wenn ich diese Spiele spiele. Aber das tut der Sache, dem Spaß keinen, wie sagt man das? Das tut dem Spaß
keinen. Dem Spaß keinen Abbruch.
Abbruch, ja. Genau. Abbruch passiert manchmal beim Filament im 3D-Drucker.
Das ist richtig. Da sollte man vorher wissen, wie viel noch auf der Rolle drauf ist. Das kann man dann im Idealfall vorher wiegen. Ich habe jetzt einen 3D-Drucker. Ich glaube, den habe ich nach unserer letzten Aufnahme gekauft. Die ist nur schon so lange her, dass es mir schon anders vorkommt. Aber, und zwar einen Anycubic Cobra Go. Der kostet regulär irgendwie 210 €. Und den gab es gerade für 137. Da dachte ich, komm, geschenkt.
Soll ich dir ein Geheimnis sagen?
Na.
Der kostet regulär 137. Weil Anycubic hat immer irgendwelche Aktionen. Also die wirst du nie zu dem Preis kriegen, den der offiziell der durchgestrichen ist.
Also momentan kostet der überall irgendwie 190. Also von daher.
Ja. Auf jeden Fall keine 200.
Ne? Nein.
Ist immer, die sind immer runtergesetzt. Ich habe ja auch einen Anycubic Cobra. Und der war halt auch runtergesetzt. Das ist halt, die sind halt immer runtergesetzt.
Ja. Ich weiß gar nicht, was an diesem hier Go-ig dran ist. Also, warum der jetzt kein Anycubic Cobra ist, sondern ein Go. Der hat halt ein Display, was man nicht touchen kann, sondern da ist so ein Drehrad mit einem Nups. Und dann kann man halt rollen und nupsen und dann kann man auch Funktionen auswählen. Im Grunde macht so ein 3D-Drucker ja aber auch einfach das, was er soll. Man drückt halt einen Knopf und dann druckt er das, was vorher am PC langwierig entstanden ist. Und das war für mich eine sehr interessante Lernerfahrung, rauszukriegen, wie man denn überhaupt diesem 3D-Drucker sagt, was er machen soll. Und da wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es verschiedene Arten von 3D-Dateien gibt. Ich habe immer von STL-Dateien gehört. STL-Dateien, weiß ich inzwischen, ist einfach eine in einem Koordinatensystem angegebene Sammlung von Polygonen, meistens Dreiecken. Das bedeutet, die kann man dann nehmen und kann sie theoretisch dann in ein Druckerprogramm schmeißen und das Druckerprogramm kriegt dann die ganzen Parameter von dem Drucker, weiß, welcher Drucker das ist, was für Filament das ist, wie schnell das gedruckt werden soll, wie die Zeilenhöhe ist und dann kann es diese Datei splicen, also in quasi in Schichten unterteilen und dem Drucker
splicen, sagen. Nennt man das.
Splicen. Richtig, splicen war das von BioShock.
Splicen ist auch das von Glasfasern.
Stimmt. Slicen, richtig. Und dann kann diese Datei quasi auf eine SD-Karte geschoben werden und in den Drucker gesteckt. Und dann sagt man den Drucker, mach man. Und dann ist der Drucker eine Weile beschäftigt. So.
Genau. Und was dann da, was da herauskommt, ist dann halt so ein Programm für den Drucker, wo er drauf steht, fahr von dieser Koordinate bis zu dieser Koordinate mit dieser Geschwindigkeit und spul damit auf deiner Achse, wo du das Plastik rausschiebst mit dieser Geschwindigkeit währenddessen Sachen
genau
raus.
Ja. Und was ich jetzt gelernt habe beim Einrichten dieses 3D-Druckers war, dass es offensichtlich sehr schwierig ist, dieses Druckbett auszurichten. Dankenswerterweise hat dieser Anycubic Cobra Go eine automatische Funktion dafür. Das heißt, man muss den Winkel des Druckbetts quasi nicht mehr korrigieren. Das Einzige, was ich noch korrigieren muss händisch, ist der Z-Index, der sogenannte, also die tatsächliche Höhe des Druckkopfes über dem Druckbett. Mhm. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das auf einen nulligeren Wert kriege, als ich habe. Momentan muss ich da irgendwie 1,6 Millimeter.
Wie machst du das?
Ich habe halt im Drucker so eine
Drehbar. Nein, wie ermittelst du diesen Wert?
Ich gucke mir an, was für Linien der als erste Schicht auf den Drucker schmeißt. Und weiß ungefähr, wie die aussehen sollen. Wenn die zu platt gedrückt sind,
dann sage ich dir jetzt einen Tipp.
Na.
Du nimmst ein DIN A4-Blatt, legst das auf dein Druckbett, fährst mit dem Druckkopf da ran, also noch nicht berühren, sondern da, kurz daran, ziehst an dem Blatt Papier. Wenn sich das Blatt Papier gut bewegen kann, ja, fährst du den Druckkopf 0,1 Millimeter oder 0,05 Millimeter näher ran. Bis es anfängt zu kratzen. Wenn es anfängt zu kratzen, hast du den richtigen Wert erreicht.
Okay, weil das offenbar genau die Höhe ist.
Ja.
Alles klar. Das muss ich dann logischerweise nur einmal machen bei meinem Drucker, weil der eben die Ausrichtung des Druckbetts dann automatisch macht.
Ja, das verändert sich mit der Zeit. Also dadurch, dass das... Ich hatte einen Professor in Werkzeugmaschinen. Mhm. Und der hatte... Ich habe aus dieser Vorlesung nicht sehr viel mitgenommen. Bis auf einen Satz. Also Werkzeugmaschinen hat er so von großen Portalmaschinen, die aus viel Stahl bestehen, geredet, die dann irgendwelche Sachen bohren oder fräsen oder was weiß ich, ne? Mhm. Und der eine Satz, den ich mir zu Herzen genommen habe, ist: Alles ist Gummi.
Okay.
Also, egal wie Stahl und wie steif deine Maschine ist, sie bewegt sich. Sie ist flexibel. Mhm. Und genauso dein 3D-Drucker, der ist flexibel. Der wird mit der Zeit, wird das Druckbett vielleicht ein bisschen, mal ein Viertelmillimeter absinken oder der Druckkopf wird sich ein bisschen verschieben, weil der ist ja an so, ist der an Belts, wie heißt das, Belts? Auf
Deutsch. Ja, genau. Also Gürtel.
Die längen sich dann irgendwann mal ein bisschen. Dadurch verändert sich das ein bisschen. Also du solltest vielleicht, keine Ahnung, ich will nicht sagen vor jedem Druck, aber einmal am Tag oder einmal in der Woche, wenn du mal was Neues, dann, wenn er länger mal stillstand, dann sollte man das nochmal überprüfen, den Wert.
Okay. So, das war aber nur der eine Teil, also rauszukriegen, was der Drucker dann macht. Es gibt auch ganz viele verschiedene Arten von Druckerressource. Das nennt sich Filament, habe ich inzwischen rausgefunden. Da gibt es verschiedene Arten von. Das, was man in Kinderspielzeug meistens findet, ist ABS, höchstwahrscheinlich. Weil das einfach relativ biegsam ist, sag ich mal. Wenn du das runterschmeißt, zerbricht es nicht sofort. Und weil es relativ hitzebeständig ist, das heißt, du kannst es auch im Auto liegen lassen. Das Blöde an ABS ist, dass das blöderweise giftige Dämpfe verbreitet, wenn man es erwärmt. So, also wenn man es tatsächlich drucken will. Das heißt, das kann ich mit meinem hier nicht machen, weil der steht im Arbeitszimmer, ne? Da brauchst du halt irgendwie eine Spezialvorrichtung und musst dann Absauggeschichte und den Kram dann nach draußen tun in die Umwelt. Das ist eine ganz fantastische Idee. Jedenfalls gibt es zum Glück auch Alternativen. Was ich bislang nur benutzt habe, ist PLA. Keine Ahnung, wofür das steht. Das hat aber den Nachteil, dass es tatsächlich relativ hitzeempfindlich ist. Also ne, ich plane damit ja durchaus mein Kabelmanagement zu verbessern Und gerade an meinem Computer oder an Steckdosenleisten würde ich das halt nicht tun, weil das halt schon bei relativ niedrigen Temperaturen anfängt, sich zu verformen. Und wenn man das, wenn man ein Spielzeug mit druckt beispielsweise oder eine Handyhalterung fürs Auto so, dann braucht es nur einen warmen Sommertag und hast du hinterher einen Plastikklumpen auf dem Fußboden liegen statt einer Handyhalterung. Deswegen kein PLA dafür. Dafür gibt's dann aber PETG, was das offenbar ganz gut kann. PETG ist, wenn ich mich nicht irre, grundsätzlich transparent. Dann kann man da aber verschiedene Farben zumischen und dann wird es halt bunt. Und deswegen gibt's auch buntes PETG zu kaufen. Aber gerade für transparentere Geschichten ist das halt auch ziemlich geeignet. Und dann gibt's noch TPU. TPU ist so ein Material, das ist wie gesagt alles Gummi, aber dieses Material bleibt tatsächlich auch so ein bisschen gummig, wenn es gedruckt ist. Und das gibt es in verschiedenen Stärken. Davon habe ich mir jetzt auch eine Rolle besorgt, um mal zu testen, ob ich damit, was ich zum Beispiel eine Handyhülle drucken kann. Oder irgendwelche Gummifüße für den Drucker oder so, weil das Brett, auf dem der hier steht, das ist nicht Level, also es ist nicht Plan. Also es ist schon ein Plan, aber es ist leider nicht Plan zur Erdachse so, sondern es ist leider ein bisschen schief und deswegen muss ich da momentan noch mit Karten aushelfen und da plane ich Füße für zu drucken und wenn die aus TPU sind, dann kann der Drucker ein bisschen weniger Vibrationen an das Brett übertragen und das ist, glaube ich, ganz gut. So, das war Filament und dann gibt's noch den Teil, wo du dich hervorragend mit auskennst, nämlich wie man überhaupt diese 3D-Modelle produziert. Und da gibt's zum Glück ein kostenloses Programm namens Fusion 360.
Vorsicht, ist nicht unbedingt kostenlos.
Genau.
Für Heimanwender gibt es eine kostenlose Lizenz dort.
Genau, richtig. Die ist auch tatsächlich relativ eingeschränkt. Ich kann zum Beispiel keine Stützen bauen in diese Modelle. Ach, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Also, wenn man so ein 3D-Modell druckt, dann druckt der ja Schicht für Schicht für Schicht. Und so ein 3D-Drucker kann keine Schicht in die Luft legen, wenn nichts drunter ist. Das fällt spätestens dann auf, wenn man zum Beispiel einen T druckt, weil der obere Teil von einem T, der hängt dann in der Luft. Und deswegen muss man, um so ein T zu drucken, also den Buchstaben T, nicht das Getränk, muss man dann Stützen bauen, damit der Träger oben quasi gestützt wird und auf irgendwas drauf liegt. Und das gibt verschiedene Slicer-Programme, die das, also die können das halt auch machen. Und da gibt es diverseste Methoden, um da quasi Unterstützung zu drucken. Und das verbraucht aber immer Material, was man nicht im eigentlichen Modell haben will, hat. Und deswegen ist es sinnvoller, die Sachen so zu designen, dass sie das nicht brauchen. Und deswegen habe ich jetzt verschiedene Designentwürfe gemacht schon, um einen Fuß für einen Lautsprecher zu designen. Und das, die waren bislang alle nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen bin ich da irgendwie, ich bin auf jeden Fall noch dabei, weiter zu drucken, zu designen. Und ich habe schon mal grundsätzlich gar nicht verstanden, wie man überhaupt einen Körper in so ein 3D-Programm reinkriegt. Das ist relativ simpel. Man malt erst eine Skizze in irgendeine Ebene und dann extrudiert man die. Also man macht sie dick und dann hat man quasi einen Körper. Und dann kann man da mit verschiedenen...
Oder man rotiert sie um eine Achse. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
Genau. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten und es ist gar nicht so schwer, wie es sich am Anfang anfühlt. Da gibt es diverse einfache Tutorials, wo man mal so simple Würfel und so nachbauen kann im Internet.
Ja, also was man ja sowieso mal machen kann, ist, man kann sich einfach Sachen aus dem Internet runterladen von Leuten, die schon was designt haben und das kann man dann drucken.
Genau, da das kann man auf jeden
Fall auch. Gibt es ja relativ viel. Und sonst, genau, also zeichnen und dann mit Boolschen Operatoren andere Körper ranfummeln oder rausschneiden und dann hat man irgendwann die Form, die man haben möchte.
Genau, und das kann man auch beliebig kompliziert machen, weil, wie wir alle wissen, gibt's ja auch diverseste 3D-Modelle zu drucken. So, ich sag nur so Miniaturen für Brettspiele zum Beispiel. Sowas zu bauen, würde ich mir überhaupt nicht zutrauen. Das hat aber noch einen anderen Nachteil. Diese Miniaturen lassen sich auf so einem Drucker, wie wir den haben, so einen FDM-Drucker, nicht gut drucken. Da gibt's andere Drucker, nämlich SLA oder SLS, die arbeiten quasi mit so einem Bett, wo Resin, wie heißt das auf Deutsch? Harz, Flüssigharz drin ist und lasern da quasi diese Figuren rein und die können halt viel feiner und anders drucken. Deswegen sind das auch komplett andere Drucker. Die wir haben, diese FDM, ich weiß nicht genau, wofür das steht, bestimmt für Füllmaterial, die jedenfalls sind besser für einfache Konstrukte. Sowas wie, was weiß ich, ein Brettspiel-Insert oder irgendwelche Halterungen für irgendwas. Wenn du einen Haken brauchst für dein Handtuch im Bad, so, dann baust du dir das halt mit einem FDM-Drucker.
Genau, oder wenn du irgendwie Controller an die Wand hängen willst, dann.
Zum Beispiel, genau. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine spannende neue Welt für mich und ich berichte da bei Mastodon drüber, über meine bisherigen Produkte und Projekte und Erfahrungen und auch, was ich da für Schwierigkeiten mit hatte. Also der erste 3D-Entwurf, den ich gemacht habe, der war im Grunde, war der mit einem, hätte besser zu einem Lasercutter gepasst, weil ich alles aus Pappe quasi gebaut habe und das dann einfach in 3D nachgebaut habe. Und mein 3D war im Grunde nur diese Pappteile einfach auszudrucken aus Plastik. Das war natürlich Quatsch. Also so
geht natürlich auch, ne? Aber
nee, es ging überhaupt nicht, weil diese Plastikteile nämlich sich anders benehmen als Pappe und einfach viel weniger flexibel sind und deswegen die ganzen Winkel und Kanten und Löcher alle viel präziser sein müssen. Und das habe ich halt nicht bedacht gehabt und deswegen war das alles Murks, was ich da gemacht hatte. Jedenfalls habe ich da noch viel zu lernen.
Ja, aber es macht da Spaß. Also ich mache 3D-Druck seit 2008 oder 2009 oder sowas. Damals noch in Titan. Ich habe Sachen aus Titan gedruckt.
Wie aus Titan? Aus dem Material Titan?
Ja.
Oh.
Das ist dann tatsächlich so ähnlich wie das in diesem Harz reinlasern. Nur, dass du das halt in ein Pulverbett reinlaserst. Und dann immer wieder eine neue Schicht Pulver drauf und dann wieder lasern und dann wieder Pulver und dann wieder lasern. Mhm. Und dann, das heißt Laser sind dann, ne? Aber es ist halt ein 3D-Druckverfahren. Ja. Aber natürlich habe ich so einen Laser, Titan-Laserdrucker, 3D-Drucker nicht selber zu Hause, sondern der stand halt im Fraunhofer-Institut, wo ich damals gearbeitet habe.
Ja.
Wenn ich in der Uni war, weil ich habe ja sowas Produktionstechnik habe ich studiert und da macht man halt so Produktionstechniken-Sachen.
Ja.
Und dann habe ich mir irgendwann, war das 2011, glaube ich, 2011 oder 2012, einen eigenen 3D-Drucker gebaut, meinen ersten. Der aber natürlich dann, der war halt nicht so modern wie die heutigen. Der konnte kein automatisches Bed-Leveling. Da musste man sehr viel manuell mit irgendwelchen Schrauben verstellen.
Ja.
Dementsprechend aufwendig war es dann, jedes Mal den anzuschmeißen und was zu drucken. Und deswegen habe ich auch nicht viel drauf gedruckt. Ja. Und deswegen habe ich mir auch ja erst vor kurzem den Cobra gekauft. Weil so für den Heimgebrauch reicht der halt, ne? Für das, was jedenfalls ich damit mache.
Hattest du, als du den gekauft hast, ein konkretes Projekt im Kopf oder wolltest du einfach genau wie ich auch schon immer mal einen haben? Und
Nein, ich wollte die Controller an die Wand bringen.
Okay. Also konkreter Plan und dann jetzt auch durchgezogen, oder? Bist du schon fertig?
Vielleicht habe ich noch ein oder zwei Third-Party-Controller vom Mega Drive, die ich noch an die Wand bringen muss. Aber die meisten sind da. Also ich habe auch noch einen Controller von Capcom, Capcom Pet Soldier. Das ist so ein Game-Controller, der für Street Fighter 2 für Super Nintendo rausgekommen ist, mit 6 Face-Buttons. Der sieht sehr seltsam aus, wenn man sich den anguckt. Den wollte ich nochmal 3D scannen, damit ich ein Referenzmodell habe, wo ich das Modell von abnehmen kann.
Womit?
Da ich aber keine gute Möglichkeit habe, zurzeit hier zu Hause 3D zu scannen, weil ich keinen 3D-Scanner habe und auch kein iPhone mit LiDAR-Sensor drin, überlege ich noch, das Ding mit auf die Arbeit zu nehmen und da 3D-Scannen. Mal gucken. Da haben wir nämlich ein bisschen professionelleres Equipment für sowas.
Okay. Ich habe tatsächlich bislang kein gutes Programm gefunden, um mit dem iPhone, ich habe so ein 12 Max, da ist auch so ein LiDAR-Sensor drin. Es geht aber leider nicht. Also ich habe jedenfalls nur schlechte 3D-Scans gekriegt bislang und wüsste gerne, wie das gut geht. Also wenn jemand da
einen Tipp hat. Der 3D-Scan ist halt auch nicht einfach nur draufhalten und machen, sondern du musst halt auch schon, also eigentlich willst du da wahrscheinlich sogar noch so eine Rotationsplatte haben, wo du das 3D-Objekt dann raufpackst.
Kein Problem.
Und das Ganze auch sehr, sehr langsam machen, damit du irgendwie das gut abbekommst. Aber wie gesagt, ich habe mit dem iPhone noch nie 3D-Scan, deswegen habe ich da keine Erfahrung. Aber vielleicht hat ja irgendeiner unserer Zuhörenden da Erfahrung.
Genau, also wenn, dann gerne mal berichten. Aber Holger, ich habe noch eine andere Frage. Du hast mir ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Etwas, was man nicht im Laden kaufen kann, weil du es einfach selber gemacht hast. Nämlich ein Stand für den Evercade Classic.
Ja.
Wie bist du...
Da habe ich tatsächlich auch drei Versuche gebraucht, um das Ding ordentlich hinzubekommen.
Was genau hat da drei dran gedauert und wie bist du daran gegangen? Das wüsste ich gerne.
Also, das ist du hattest ja irgendwann mal gesagt, du wolltest einen Stand haben für den Evercade.
Genau.
Dann habe ich mein Evercade genommen und ausgemessen, wie groß das Ding ist, und habe erstmal das Evercade Handheld so einigermaßen nachgebaut. Jedenfalls die relevanten Teile. Also, was ja relevant ist, ist die Dicke und wie unten der Unterteil, der Radius, dass alles, wie das geformt ist. Das habe ich erstmal abgebaut. Dann habe ich überlegt, so ein ganz einfacher Stand ist ja langweilig. Der soll ja auch irgendwas können, der Stand, ne? Deswegen wollte ich da unbedingt ein Ladekabel einbauen, dass wenn das Ding im Stand ist, damit das Ding aufgeladen wird und damit man es auch direkt benutzen kann. Deswegen habe ich so ein magnetisches USB-Kabel gekauft. Oder ein Kabel ist nicht magnetisch, sondern ein Kabel gekauft, wo so ein kleiner Schnupsi dran ist, den man in das Evercade reinschubsen kann und der sich dann magnetisch an diesem Kabel festhakt, um das Ganze dann zu laden. Und den habe ich dann auch mit in das 3D-Modell reingedesignt. Und dann habe ich quasi einen Kasten genommen und habe gesagt, so, jetzt zieh mal das 3D-Modell von diesem Kasten ab. Dann habe ich festgestellt, ich muss noch die Volumes-Button, die hatte ich nicht mit designt. Dann habe ich einfach noch einen Streifen rausgeschnitten aus dem Resultat. Und dann musste ich das Kabel da integrieren. Dann habe ich halt ein das war der Teil, der drei Drücke gebraucht hat.
Okay.
Sondern einmal wollte ich das Kabel so von der Seite reinstecken und durchziehen. Das hat aber absolut nicht geklappt.
Von der Seite wie, also von der...
Also von dem Steckerteil. Der Stecker ist relativ dick. Ne? Da habe ich gesagt, okay, mache ich von unten ein Loch rein, wo ich dann das Kabel so durchziehe und dann hinterher mit dem Stecker quasi verschließe. So dass wo das magnetische Schnupsi-Teil dann drauf landet.
Ja.
Ne? Also von innen da reinschieben. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich ein zweites, also ich habe dann diesen Stecker oder dieses magnetische Schnupsi-Teil da designt, habe das auch davon abgezogen, das Ganze noch ein bisschen aufgedickt, damit das ein bisschen wackeln kann, weil du legst die Evercade ja nicht immer exakt auf den gleichen Punkt drauf, sondern musst du da so ein bisschen Spiel haben, damit es sich so ein bisschen zurechtfummeln kann mit dem Magneten. Und klappt das ganz gut? Oder
ist das klappt das nicht super, ja. Also ne, ich meine, das aligned sich halt auch durch diesen Magneten so ein bisschen.
Genau.
Das war
das Ziel. Dann, also dieser ganze Stecker, der ist so L-förmig, aber nicht exakt L-förmig. Den habe ich halt auch ausgemessen und versucht da einigermaßen nachzubauen und dann ein bisschen aufdicken, damit das sich bewegen kann. Dann habe ich mir überlegt, wo denn das Kabel rauskommen soll. Aus dem Stand. Hinten in der Mitte wollte ich das haben. Und dann habe ich von dem Kabelpunkt bis zu dem Stecker halt ein Spline gelegt, aufgedickt auf die Kabeldicke, auch dann abgezogen.
Ein was? Ein Spline?
Spline, so eine Freiformkurve quasi.
Okay.
Ne? Mit schönen Radien, dass die da einigermaßen gut drin liegt. Dann habe ich da aufgedickt, dass es halt ein Kabel ist, abgezogen davon. Und so, dass man die dann halt hinterher, in der letzten Version, ist es so, man schiebt das Kabel einfach von unten in den Stand hinein.
Ja. Ne?
Ja, und dann habe ich das noch so ein bisschen abgeschrägt, damit es ein bisschen hübsch aussieht und nicht nur wie so ein hässlicher Kasten aussieht. Hinten braucht es auch nicht ganz, also erst hatte ich das hinten sehr hoch, dann habe ich gedacht, brauche ich gar nicht so hoch machen, das spart ja nur Material und sieht so hässlich aus, wenn das so hinten so hoch ist.
Ja.
Ja, und dann ist das Ding entstanden.
Ja, cool. Und
jetzt muss ich das gleiche Teil nochmal umdesignen für den Evercade EXP.
Wie gehst du denn an das Umdesignen ran? Also ich meine, das sind andere Teile.
Ich habe die Teile, die sind alle modular. Das ist das Gute. Also ich designe jetzt den Evercade EXP. Zieh den wieder von meinem Ursprungskasten ab. Versetze das, sage, also der Kabelschnupsi von diesem magnetischen Ding, den erleine ich dann einfach wieder mit der Achse, wo das Ding ist. Dadurch ist er wieder an der richtigen Stelle, wird abgezogen auf einem Kasten. Dann muss ich nochmal gucken, ob die Radien von den, also bei dem Evercade EXP ist das, die Ladebuchse in der Mitte. Deswegen ja. wird das Kabel relativ einfach gerade runter sein. Da brauche ich gar nicht nach überprüfen, nur gucken, dass der die automatisch ins Spline legen, dass das ordentlich funktioniert. Mhm. Also eventuell muss ich den Stecker ein bisschen drehen manuell, aber das ist gar nicht auch das Problem, nicht das Problem. Ja, und dann war es das. Also das sollte relativ schnell sein, wenn ich den EXP ausgemessen habe.
Ja, okay. Und das machst du bei dir bei der Arbeit, weil da gibt es perfekte Scanner?
Nee, das mache ich mit so einem Messschieber.
Ah, okay.
Also die 3D-Drucker sind ja auch nicht so genau. Da reicht der Messschieber an Genauigkeit.
Okay. Das war auch eines der ersten Dinge, die ich mir dazu gekauft habe, so ein Messschieber, um einfach Dinge genau ausmessen zu können. Sehr hilfreich.
Messschieber oder auch Schieblehre genannt.
Oder auch Kaliper, je nachdem, in welchem Land man wohnt.
Ja.
So.
Ja, das könnte ich eigentlich demnächst mal angehen, das Ding um zu designen.
Ja, kein Stress. Also, wenn du Langeweile hast, dann gern.
Ja. Jedenfalls mal eben den Evercade XP ausmessen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Bald ist ja WWDC in gutem Monat.
Ja.
Am 5.6. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig wir noch aufnehmen bis dahin. Also sicherlich noch ein, zwei Folgen. Aber vielleicht sollten wir trotzdem mal irgendwann mal anfangen, darüber zu sprechen. Verfolgst du die WWDC?
Die WWDC, wie sie so schön zu Deutsch heißt, nicht wirklich, weil ich ja gar nicht entwickle. Das Einzige, was mich da als Consumer interessiert, ist, was können denn die neuen Betriebssysteme? Da wird ja so ein Teil, zumindest wird da bekannt gegeben auf der WWDC. Also für zum einen, was können sie, und zum anderen, für welche Geräte kommen sie? Weil ich habe so viel altes Zeug hier rumliegen, da sind wahrscheinlich nicht mehr alle dabei. Und das ist immer der interessanteste Teil. Und dann halt gleichzeitig die Abwägung, lohnt es sich, das zu installieren oder nicht. Also auf meinem Hackintosh beispielsweise habe ich immer noch kein Ventura drauf, weil da einfach kein Feature drin ist, was ich irgendwie haben muss. So, deswegen habe ich mir die Mühe noch nicht gemacht, das abzudehnen.
Ja, das ist beim Hackintosh wahrscheinlich aufwendiger als beim normalen.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe halt keine Hardware, die das unbedingt erfordert, wie andere Leute, zum Glück, weil da funktioniert mit Ventura offenbar nicht alles. Aber das ist halt trotzdem. Ne, ich könnte es wahrscheinlich einfach ausprobieren, aber selbst das ist mir zu heikel, deswegen lasse ich das sein. Ja. Und ansonsten bin ich halt neugierig, ob es irgendwelche Hardware-Ankündigungen gibt. Auch wenn ich momentan einfach keinen Konzept habe, mir irgendwas Neues zu besorgen. Meine Apple Watch werde ich wahrscheinlich irgendwann noch ersetzen in den nächsten 24 Tagen. Nein, in den nächsten, also innerhalb des nächsten Jahres würde ich mal vermuten. Nicht des nächsten, also innerhalb der nächsten 365 Tage. So.
Ja. Es wird ja erwartet, dass ein VR oder AR Headset auf den Markt kommt von Apple.
Für 3.000 Dollar.
$3.000 wird es gemunkelt. Es wird sicherlich dann erstmal kein Konsumergerät sein, sondern erstmal so für Entwickler und Enthusiasten, die dann da was dafür entwickeln sollen.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein hilfreiches Werkzeug ist beim 3D-Entwickeln zum Beispiel. Wenn du dir das Ding quasi virtuell auf deinen Tisch stellen kannst, was du baust, kannst du da vielleicht einfacher dran arbeiten.
Ja, das Problem dabei ist, da 3D-Objekte zu verändern in VR, da gibt es noch wenig Tools. Also ich habe ja die ganze VR und AR-Hardware habe ich halt alles auf der Arbeit. Und ich benutze das dort auch, ne? Und wir haben Teile von der Beluga XL haben wir im VR designt. Also vor allen Dingen die neue Kabelführung für Bereiche, Also der Beluga XL, der basiert ja auf einem A330. Unten und oben drin drüber ist so eine große Bubble, wo nicht viel drin ist. Aber hinten, wo halt die Leitwerke sind, da musste so ein bisschen Systeme noch so verlegt werden. Da mussten neue Kabel gezogen werden. Und die haben wir zum Teil in VR designt. Und das ging halt super schnell. Ja, weil du einfach sagen kannst, hier, mach mal, design mir ein Kabel von Punkt, 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 Punkt und dann ist ein Kabel
gezogen worden. Ne?
Das haben wir funktionierte 27 Mal so schnell wie Standard am Rechner. Mhm. Ganz geil. Aber wenn du jetzt so einen Stand für deinen Lautsprecher designen möchtest, weiß ich nicht, ob das in VR unbedingt einfacher ist.
Okay.
Was halt gut funktioniert in VR ist, was wir damit machen, wenn wir jetzt eine neue Anlage designen auf der Arbeit, wo später Leute arbeiten sollen, um ein Flugzeug zusammenzubauen. Und wir bekommen dann das finale Design oder wir bekommen ein Design von so einer kompletten Industrieanlage, ne? Dann kann man mit den Werkern, die da halt später arbeiten sollen, quasi eine virtuelle Begehung machen und sagen, hier, das ist dein zukünftiger Arbeitsplatz. Mm. Wie findest du das? Was müssen wir verändern, damit es besser zugänglich ist? Wir können eine Sicherheitsbegehung machen mit den Sicherheitsexperten, die uns dann sagen, ja, nee, hier an dieser Stelle, da muss noch ein Gitter hin oder da muss noch eine Absperrung hin oder was weiß ich, ne? Also das funktioniert in VR echt gut.
Ja.
Gerade auch, weil du das dann halt auch über verschiedene Länder machen kannst. Also das ist ja ein multinationaler Konzern, in dem ich arbeite. Und wenn du dann Leute in Frankreich oder in den USA sitzen hast und du willst mit denen zusammen eine Sicherheitsbegehung machen, weil der eine hat es vielleicht designt, aber der Sicherheitsexperte ist in einem anderen Land, dann kannst du sowas halt auch im VR machen. Und das ist halt echt cool.
Ja.
Also dann würde ich jetzt nicht sagen, dass man dann an der Stelle das auch in VR verändert, sondern man macht da vielleicht Anmerkungen in VR, sagt hier an dieser Stelle Gitter einbauen oder an dieser Stelle Schreibtisch nochmal 30 Zentimeter nach links verrücken oder was weiß ich, ne?
Ja.
Und die Veränderungen würden dann vermutlich eher wieder normal und klassisch am Rechner passieren. Aber privat baue ich keine Industrieanlagen, deswegen ist der Use Case für mich privat für ein Apple-Headset irgendwie nicht so. Und im Privaten also, habe ich auch
bis
auf Videospiele keine Anwendungsmöglichkeit gesehen, wofür man privat ein VR-Headset benutzen möchte.
Du redest jetzt die ganze Zeit von VR. Ich habe gedacht, es sei ein AR-Headset, also eines, wo man die wirkliche Welt noch durchsieht. Weil das wäre tatsächlich was anderes, wenn da...
Ja, natürlich. AR, also wir haben auf der Arbeit eine HoloLens. Das ist ein AR-Headset. Da machen wir sowas wie, das ist noch im Versuchsstatus, Arbeitsanweisung für die Werker in die Realität einblenden. Also, dass der, da sind, keine Ahnung, 20 Kabel verlegt und jedes Kabel muss an einen bestimmten Halter angebaut werden. Ne? Mhm. Dann zeichnest du genau das Kabel, was er da gerade verlegen soll, in die Wirklichkeit, also blendest du ihm in die Wirklichkeit über und dann weiß er genau, an welcher Stelle er das festmachen muss.
Ja.
Dadurch vermeidet man Fehler, dass das richtige Kabel am falschen Halter festgemacht wird oder andersrum. Da könnte man sicherlich halt auch auf Privatsachen lustige Sachen überlegen. Also ich würde so
Navigation ist ja das Einfachste, also das
wird offensichtlich. Aber dafür willst du das in so eine kleine Brille, so eine normale Brille haben, wie ich sie zum Beispiel täglich aufhabe.
Ja.
Weil das soll halt unauffällig sein. Du willst halt nicht so ein riesiges
so eine Switch.
Guck dir an, wie die HoloLens aussieht. Ne? Das ist so ein großer Kasten
und ja.
mit so einem Visier, was halt runterfährt. Ne? Damit willst du halt nicht durch die Stadt laufen. Ne? Das kannst du fürs Beim Motorradfahren kannst du so ein Ding auch haben, vielleicht. Ne? Also in den Helm integriert natürlich, dann vielleicht. Aber privat muss das halt in so einer, ich glaube, Zeiss hatte mal ein Konzept vorgestellt, dass sie das machen wollten, in ihre Zeiss-Gläser einbauen, sowas. Aber ist halt auch nie zur Marktreife gekommen, bis jetzt jedenfalls nicht. Und Google Glass hat ja dieses kleine Mini-Display. Das war schon mal einigermaßen so in die Richtung, es war nicht allzu auffällig. Und damit hätte man sowas machen können. Aber ich glaube nicht, dass das jedenfalls jetzt im ersten Schritt von Apple kommt.
Nee,
das wäre natürlich, also wenn sowas kommen würde und man dann irgendwie, keine Ahnung, sich in einer fremden Stadt aufhält und dann irgendwie, ich möchte jetzt zum besten Restaurant der Stadt und dann zeigt einem Siri den Weg zur nächsten Toilette? Nee, weil sie es nicht richtig verstanden hat. Also da, AR ist dann natürlich ganz cool, aber also es wird gemunkelt, dass erstmal ein VR-Headset kommt und dann vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal ein AR-Headset. Ich weiß es nicht. Und
also bei AR ist natürlich interessant zu wissen, was kann denn dieses Ding aus der Wirklichkeit entdecken und sehen. Also wenn du zum Beispiel irgendjemandem gegenüberstehst und diesenjenigen in deinen Kontakten drin hast, dann wird halt direkt der Name darüber eingeblendet. So, das ist halt super für Leute, die sich keine Namen merken können. Das ist so ein Moment, da träume ich von. Aber ansonsten ist halt spannend, wie gut AR tatsächlich zeitgleich funktioniert zu dem, was da ist. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann reicht ja zumindest quasi so einen transparenten Bildschirm vor der Nase zu haben für manche Dinge. Also für das Kabelbeispiel, was du gerade gebracht hast, reicht ja möglicherweise zu wissen, okay, nächster Schritt ist, Kabel sieht so und so aus, kommt in Port Nummer 17, so. Das würde ja möglicherweise schon reichen. Mhm. Wird sich halt zeigen, wie gut und wie schnell das ist, ob man davon seekrank wird oder nicht. Also ob das so ein mitwaberndes Hut ist, Heads-up-Display, ja. Oder eben ein zeitgleiches, zumindest so schnell, dass du das nicht erkennen kannst. Das ist halt der spannende Teil daran, finde ich.
Ja, naja, ich bin halt mal sehr gespannt. Also das ist, wenn Apple das jetzt tatsächlich auf den Markt bringt, dann müssen sie halt auch gleich Probleme mit liefern, die das Ding lösen wird. Weil ja. In der restlichen Welt sind halt solche Headsets tatsächlich hauptsächlich beim Gaming gelandet. Ne? Mhm. Dafür ist es halt gut. Aber da, wenn ich in VR gamen möchte, dann kaufe ich mir lieber so ein PlayStation VR Headset.
Ja.
Oder so ein HTC für Steam. Ne? Aber wenn ich jetzt beim PC spielen würde, aber dann würde ich mir wahrscheinlich kein Apple Headset kaufen, auf dem ich dann Candy Crush in VR spielen kann, um mir noch mehr Schlumpfbären zu kaufen.
Ja, ist richtig. Also da ist aber Apple auch sehr gut drin, Probleme zu generieren, die du damit lösen willst.
Ja. Genau, da bin ich sehr gespannt. Auch gespannt bin ich, was einen möglichen Mac Pro-Nachfolger oder eine Neuauflage von einem Mac Pro angeht, weil der ist eigentlich auch überfällig. Ne? Der,
da gibt es noch gar Apple keine M1-Version von, oder?
Gibt es keine, nein, der aktuelle Mac Pro, den man noch kaufen kann, hat Intel Xeon-Prozessor und ist von 2019.
Okay.
Glaube ich.
Ja.
Und das war zu dem Zeitpunkt sicherlich ein gutes Gerät, aber heutzutage sind die M2 Mac Minis und der M1 Pro Ultra Max Studio, M Studio, Mac Studio, jedenfalls in vielen Bereichen, sicherlich nicht in allen, aber in vielen Bereichen doch das bessere Gerät, also preis-leistungsmäßig. Mhm. Und da müssen wir mal gucken, was da kommt. Also ob Apple jetzt wirklich einen M2 oder gar einen M3 basierenden Mac Pro bringt. Also das wird ja gemunkelt. Und was für ein, ob das jetzt ein 4-Kern ist oder ob sie es irgendwie schaffen, dann nochmal den RAM. Also was würde ein Mac Pro
genau
von einem Mac Studio unterscheiden? Das wäre ja eigentlich nur, du kannst irgendwelche speziellen PCI-Karten einbauen in das Gerät, was du halt bei diesen anderen Geräten nicht kannst. Weil irgendwelche Musiker oder was weiß ich brauchen halt irgendwelche PCI-Karten, die du dann einbauen kannst. Das wäre ein Anwendungsfall. Oder ein Anwendungsfall ist, ich möchte ganz viele RAM einbauen, der muss aber nicht so schnell sein und so teuer sein wie der integrierte von Apple.
Genau, was kann dieser Mac Pro, was ein anderer Mac eben nicht kann? Ich meine, Mac Mini in der neuesten Version ist schon rasend schnell. Das ist halt die Frage, was brauchst du noch mehr? Mehr RAM? Gut, okay. Kannst halt in so einen Mac Pro, kannst du irgendwie 96 GB RAM reinbauen. Das ist halt das Wissen
von vor 4 Jahren. Und nachträglich einbauen. Das kannst du halt ja bei den aktuellen Macs nicht. Ja. Und halt die PCI-Karten. Also das ist eigentlich so, dass das würde ich sagen, das Hauptalleinstellungsmerkmal von dem Mac Pro, dass du ihn halt mit irgendwelchen Karten aufrüsten kannst, was du halt bei den anderen Macs nicht kannst.
Grafikkarte.
Ja, und da ist halt die Frage, braucht man das heute oder braucht man das in 5 Jahren noch oder ist dann kannst du eigentlich alle Geräte irgendwann über Thunderbolt anschließen?
Ja, genau. Also für Streaming, also für Capture-Karten ist es halt möglicherweise interessant. Aber ja, auch das geht inzwischen schon längst über
USB 3 super.
Ja, genau. Geht halt auch über Kabel.
Bleibt spannend. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich persönlich würde mir gerne ein neues MacBook kaufen. Ich habe immer noch das 2016er MacBook Pro, 13 Zoll. Mhm. Arbeite tatsächlich, wenn ich jetzt Softwareentwicklung mache, hauptsächlich über Screensharing auf meinem M1 Mac Mini, der noch im selben Netzwerk ist, weil der halt einfach deutlich besser ist und für also ich kann zum Beispiel die Swift UI Previews kann ich auf diesem 2016er MacBook Pro nicht wirklich benutzen, aber das funktioniert auf dem M1 Mac Mini ohne Probleme.
Ja.
Und deswegen würde ich halt gerne einen neuen das MacBook haben. Und ich überlege jetzt halt, ob es ein MacBook Pro, ein aktuelles MacBook Pro sein soll oder ein aktuelles MacBook Air oder halt, wenn die jetzt neu ein Nachfolgemodell rausbringen. Das ist jetzt nicht so kritisch, dass ich es jetzt gleich kaufen müsste.
Ja. Ne? Na, du hast ja einen M1 Mac.
Genau, ich habe den M1 Mac und dadurch, dass ich so die meiste Zeit zu Hause bin, ist das auch scheißegal. Ne? Also ist ja nicht mehr so, dass ich halt die ganze Zeit auf Reisen bin und unterwegs Sachen basteln will.
Ja.
Deswegen ist das schon okay.
Was benutzt du denn zum Screensharen, rein, wenn ich fragen darf?
Was meinst du zum Screensharen?
Du hast gerade gesagt, du arbeitest auf dem 2016er Notebook, aber benutzt eigentlich den Rechner zum Rechnen.
Ja.
Was für ein Programm benutzt du, um das zu machen?
VNC. Screensharing.
Von Mac einfach.
Ja.
Ja, okay.
Da kann ich einfach im Finder, da ist mein Mac Mini unter Netzwerk und da klicke ich auch auf Screensharing und dann bin ich drauf. Okay. Also das ist da einfach problemlos. Also da mache ich gar nichts großartig. Ich klicke irgendwas an, was in der UI ist.
Ja.
Und bloß keine externe Software benutzen, die das Gerät noch langsamer macht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne, genau. Da überlege ich mal, ob ich. Also tatsächlich, das kritischere Gerät, was ich mir dieses Jahr kaufen muss, ist ein neues iPhone. Aber das kommt halt im September, Oktober.
Ja, genau.
Und da werde ich mir das 15 Pro holen. Das kleinste Gerät, was einen LiDAR-Sensor drin hat, werde ich mir kaufen.
Das kleinste neue Gerät also.
Das kleinste neue Gerät mit einem LiDAR-Sensor.
Ja. Wollen wir da auch schon spekulieren? Was erwartest du denn von einem 15 Pro oder von einem überhaupt nächste Generation iPhone? Ich erwarte auf jeden Fall...
Neue Kamera, keine Ahnung.
Ich erwarte einen neuen Anschluss, nämlich USB-C.
Ja, genau, USB-C, ja.
Das ist ziemlich gesetzt, weil das nämlich EU-rechtlich irgendwie nötig ist, dass das da drin ist. Ich habe zwar immer die Vermutung gehabt, dass Apple eher alle Anschlüsse rausbaut, bevor sie USB-C einbauen, aber bei dem iPad ist es ja auch drin, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn das...
Ich glaube aber, das ist erst ab 2024 nötig. Also rein theoretisch, also für Geräte, die ab 2024 eingeführt wurden. Also rein theoretisch könnte Apple, glaube ich, bin nicht hundertprozentig, ich habe das jetzt nicht komplett gelesen, aber ich meine es gelesen zu haben irgendwo, dass Apple, wenn sie dieses Jahr könnten sie noch ein Lightning-Telefon rausbringen, sie können dann natürlich kein Update von diesem Gerät in einer neuen Farbe, wie sie das ja so gerne machen, im Frühjahr machen. Ne?
Ja.
Das abgedatete Gerät müsste dann USB-C haben. Deswegen nehme ich mal an, dass sie dann jetzt schon das auf USB-C bringen.
Ja. Ja.
Wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ergibt durchaus Sinn. Na gut, wie gesagt, wir wissen es nicht. Das ist ja auch noch eine Weile hin. Wir haben tatsächlich immer noch April und es ist erst im Juni soweit, also 5 Wochen noch von jetzt aus.
Sehen wir mal. Bis dahin wird mein Bein sicherlich auch ein bisschen besser sein. Ich hatte ja berichtet, dass wir auch deswegen zurzeit so unregelmäßig sind, weil ich zurzeit ein bisschen mobil eingeschränkt bin und das weitere Konsequenzen mit sich zieht. Mhm. Aber immerhin, ich war jetzt gerade die Woche wieder bei der Ärztin. Die hätte mich nochmal wieder krank geschrieben, aber ich habe gesagt, komm, muss doch echt nicht sein, ne? Weil ich kann halt im Homeoffice arbeiten, das geht halt ohne Probleme. Irgendwie Mitte Mai geht es nochmal wieder zum Röntgen und dann werden die mir hoffentlich sagen, dass ich das Bein wenigstens ein bisschen wieder belasten kann. Also kann 50% Körpergewicht, das heißt stehen.
50% Körpergewicht heißt auf beiden Beinen stehen ist okay.
Genau, das hoffe ich, dass das der nächste Schritt ist.
Ja.
Vielleicht ist der nächste Schritt sogar schon, dass ich gehen darf ohne Krücken. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie sich das jetzt die Heilung entwickelt hat. Mhm. Ich habe das Bein jetzt ja tatsächlich extrem viel geschont. Also ich habe die meiste Zeit auf dem Sofa gelegen mit Bein hoch. Was ein bisschen schade ist, weil meine Muskeln haben ganz schön abgenommen. Also das ist echt, echt krass. Der Muskel vom linken Bein ist irgendwie ganz normal und Muskel vom rechten Bein ist Wackelpudding.
Das glaube ich sofort, ja.
Und ich habe, da hast du mir tatsächlich netterweise einen Bike-Trainer vorbeigebracht. eine Fahrradrolle, die wir bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Und ich sage extra wir, weil ich habe die gefunden, aber du hast sie für mich gekauft.
Genau.
Weil die bei dir um die Ecke irgendwie war. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Sobald das geht, werde ich mich darauf setzen und erstmal, keine Ahnung, eine Stunde am Tag Fahrrad fahren. Mhm. Um halt den Muskel wieder aufzubauen. Oder die Muskeln, das sind ja mehrere in den Beinen.
Ja, guter Plan.
Ja, ansonsten gibt's gar nicht so viel Neues. Ich habe jetzt auch ein Evercade EXP zu meinem Geburtstag bekommen.
Yay! Was ja überhaupt die Grundlage dafür ist, dass du diese Bemessungen, die wir vorhin besprochen haben, überhaupt machen kannst. Was hältst du denn von dem Gerät?
Ich finde es ist eine schöne Weiterentwicklung von dem alten. Ne? Also der Bildschirm ist natürlich deutlich besser. Mhm. Ich meine, das Einschalten dauert länger. Das gefällt mir nicht so gut.
Ja. Aber tatsächlich muss ich dazu sagen, da hat Blaze auch schon gesagt, sie wollen einen Standby-Modus einbauen in einer der nächsten Software-Versionen, dass das Ding quasi schlafen kann. Ich meine, es geht jetzt auch der Bildschirm nach einer Weile schon aus, aber das ist so ein richtiger Schlafmodus, damit das eben nicht so lange dauert.
Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat das Ding leider kein Bluetooth. Und Bluetooth-Audio wäre halt noch ideal.
Ah,
also. Das würde ich halt echt gut finden, weil, also das benutze ich an der Switch inzwischen sehr häufig, dass ich da meine AirPods mit verbinde und dann halt einfach im Bett, wenn die Kleine neben mir schläft, noch ein bisschen Enter the Gungeon spiele. Und das kann ich halt mit der Evercade nicht, weil die halt dann die ganze Zeit Geräusche macht.
Hat das nicht zu viel Delay?
Nein, das ist so gut genug.
Na gut.
Das ist gut genug.
Mir ist aufgefallen tatsächlich, ich habe jetzt den Tate-Modus eine Weile lang ausprobiert. Der Tate-Modus ist quasi Hochkant spielen. Das heißt, du hältst sie am linken Ende mit beiden Händen fest, drehst sie um 90 Grad nach links und dann hast du das ganze Gerät quasi Hochkant vor dir. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das ganz schön schwer ist. Also es ist erheblich schwerer als der Evercade Classic, die erste Version davon. Und das merkt man gerade, wenn man das an der kurzen Seite festhält, schon nach kurzer Zeit. Also ich habe mit irgendwie eine halbe Stunde gespielt oder so und fand das dann schon anstrengend. Mhm. Würde ich nicht für länger empfehlen.
Ich habe da wenig mitgespielt in diesem Modus.
Ja, es ist halt auch nur für Arcade-Spiele überhaupt sinnvoll, weil nur die überhaupt Hochkantbildschirme hatten. Weil alles, was danach oder anders entwickelt wurde, für einen Breitbildschirm gemacht wurde. Mhm. Ja. Aber da gibt's ja auch, also im Evercade EXP sind ja irgendwie 18 Spiele oder so von Capcom auch eingebaut und da sind halt auch so ein paar Schmups dabei. Und die machen damit tatsächlich Spaß, aber wie gesagt, nach einer Weile lang eben nicht mehr.
Ja, und auf einen der Arcade-Cartridges sind auch so ein paar drauf.
Genau, richtig. Ja. Und ansonsten gibt's auch noch jetzt monatliche Spiele für das EXP und es gibt, habe ich mir noch nicht angeguckt, das aktuelle, und es gibt tatsächlich auch 5 versteckte Spiele bislang jedenfalls. Da wird auch im Menü angesagt, wie viele davon du schon freigeschaltet hast.
Die sind aber also relativ einfach freizuschalten. Also man kann das googeln und dann weiß man. Also das ist jetzt nicht so, dass man wie beispielsweise bei dem Evercade Versus, wo du halt, wenn du die beiden richtigen Cartridges reinlegst, dann noch ein zusätzliches Spiel bekommst, was du sonst nicht hast.
Ja.
Sondern das ist tatsächlich, die sind alle tatsächlich wirklich auf dem Gerät drauf und du kannst die durch Tastenkombinationen oder geheime Passwörter freischalten.
Genau, genau. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass das so einfach ist, weil in der C64 Collection 1, da sind nämlich so 2 Karten drin, und wenn du die richtig übereinander legst, das eine ist eine Lochkarte und auf der Rückseite, auf der anderen stehen halt Buchstaben. Und wenn du die übereinander legst, so wie sie gehören, dann kommt da halt der Code bei raus, den du dann eingeben kannst, und dann hast du halt eines dieser Spiele. Also,
okay, ich habe einfach den Code
gegoogelt. Ich wusste das auch erst, nachdem ich den gegoogelt habe und dann eingegeben, aber der ist da tatsächlich drin. Also, sowas finde ich halt nett, irgendwie so Easter Eggs quasi in Cartridges. Also, wie gesagt, schönes Gerät, gerade der Bildschirm ist viel besser. Der Sound ist ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl, als vom Original, aber wenn man das über Kopfhörer hört, ist es alles kein Problem.
Ja. Ich glaube, ich muss mal wieder Kabelkopfhörer besorgen. Ich hab auch welche rumliegen. mit Kopfhörern kann man auch gut Podcasts hören. Und zwar Apps und Tagebuch 39 ist rausgekommen. Mhm. Das haben Nico und Chiat alleine gemacht. Ich habe es nachher nur geschnitten. Die haben sich so ein bisschen mit AI-Driven Development beschäftigt. Eine ganz, ganz lustige Geschichte erzählt Nico in dem Podcast. Er hat eine neue App veröffentlicht fürs iPhone, die halt auf ChatGPT setzt, und mit dieser App kannst du dazu benutzen, um mit ChatGPT dich zu unterhalten. Mhm. Und er hat die komplett von ChatGPT schreiben lassen.
Oh, okay.
Das ist ganz lustig. Also eine AI-App, die von der AI geschrieben wurde.
Ja, spannende Geschichte. Also diese ganzen AI-Geschichten finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen, man soll es nicht AI nennen, weil diese Maschinen nicht intelligent sind, weil sie einfach nicht intelligent sind, weil das eine menschliche Fähigkeit ist. Aber trotzdem, ein Kollege von mir hat halt Angst, dass sein Job als Programmierer demnächst ersetzt wird dadurch. Ich glaube tatsächlich, dass diese Maschinen durchaus Jobs ersetzen können. Aber mehr so das, was ich unter Studentenjob verstehe. Also so Computerstudentenjob. Also du kriegst hier eine Liste mit 300 Seiten und da stehen Zahlen drauf und die musst du in dieses Programm reinhacken. So, das ist halt so eine Aufgabe, die kann eine AI einfach super übernehmen. Da sagst du halt, mach mir mal einen Entwurf, die Zahlen da reinzukriegen in dieses Programm, und dann macht sie halt einen Vorschlag und sagst du, ja, passt oder ja, passt nicht. Und wenn das nicht passt, dann probiert es halt so lange aus, bis du irgendwann sagst, ja, passt. Und dann ist das Problem innerhalb von wenigen Minuten erledigt, wo ein Student halt mehrere Stunden für arbeiten müsste. So, das ist, glaube ich, der Job, den ich sehe, der dann wegfällt.
Ja, ich habe als Studentenjob Härtemessungen an Metallen durchgeführt. Unter anderem.
Wie hast du das gemacht?
Und Titandruck gemacht.
Oh, Titandruck, erzähl. Nein. Härtemessungen an Metallen, wie hast du das gemacht?
Ich habe so Metalle in so einen Block geschliffen auf der kurzen, dünnen Seite. Und dann gibt es ein Härtemessgerät, da drückst du so einen Diamanten da rein und dann danach misst du aus, wie groß dieses Eindruckloch sind. Also das ist winzig klein, das kannst du nicht sehen mit dem Auge oder vielleicht so gerade sehen. Ne?
Musst du doller drücken. Aber,
genau. solchen Kram habe ich. Das war auch, da habe ich stundenlang an diesem Härtemessgerät gelegen und dann irgendwie so eine Linie gezogen und dann gesagt, ja, auf dieser Linie machen wir mal bitte 100 Messungen. Aha. Ne? Weil du willst ja auch nicht nur eine Messung machen, sondern du willst ja über die komplette Breite ganz viel und dein Mittelwert bleiben, oder? Gemacht und dann einmal dann 2 Stunden gewartet und Podcast gehört. Damals habe ich noch bei Apfeltalk gearbeitet und dann habe ich während der Zeit auch mal viele Apfeltalk Artikel geschrieben und sowas.
Ja.
Das ist mal ganz lustig eigentlich.
Ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall App Store 39, App Store Tagebuch 39.
Sehr gut.
Eine Folge ohne mich.
Trotzdem bestimmt interessant. Ich habe tatsächlich auch hier Companion, alles mögliche neues Zeug, 400 Deck, Werketreu, James Cameron, gestern, heute, übermorgen, offenbar The Orville, gibt's halt alles. Könnt ihr gucken, ich rede da jetzt nicht über die einzelnen Teile, weil das zu lange dauern würde, wenn wir das nicht wöchentlich machen. Und jedenfalls sind wir bei gestern oder übermorgen immer noch bei PK, 2-wöchentlich, 400 Deck, 3. Staffel, Werketreu, James Cameron, immer noch bei Aliens, offenbar The Orville, inzwischen auch 3. Staffel, da müsste demnächst die nächste Episode erscheinen. Die zweite Hälfte der Episode, die zweite Hälfte unserer Podcast-Episode, die die erste Episode der 3. Staffel von The Orville beschreibt. Deswegen wollte ich nicht drüber reden. So, nächstes Mal rede ich einfach nicht drüber. Also, gibt neues Zeug, guckt einfach nach, companion.net. Da findet ihr alles Mögliche. So.
Ja. Ich habe noch 2 Filme gesehen, und zwar einmal Murder Mystery 2. Ich hatte letztes Mal ja über Murder Mystery berichtet. Das ist so ein Murder Mystery Film mit Adam Sandler und Rachel von Friends. Wie heißt sie noch?
Keine Ahnung, ich habe Friends nie gesehen.
Auf jeden Fall ist ganz, ganz lustig, aber jetzt auch nichts. Also es ist noch ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich, aber noch ein bisschen seichter als der erste Teil, aber kann man sich, ist okay, so zum Weggucken. Ne? Und dann habe ich einen koreanischen Film gesehen, Kill Boksoon. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Film, geht um eine Auftragskillerin, die Ja, ich glaube, sie will aussteigen aus ihrem Job und ja, hat da dann hinterher so ein paar Probleme mit ihrem Auftraggeber. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also kann man, den fand ich echt ganz gut.
Okay. Klingt so ein bisschen nach John Wick.
Kenn ich nicht.
John Wick kennst du nicht? Fantastische Actionfilmserie. Ich würde fast sagen, das Beste, was wir momentan an brutaler Action haben in der Filmwelt.
Als Serie?
Ja, es gibt 3 Filme inzwischen, so deswegen. Der vierte kommt demnächst. Ja,
also kann man keinen Compendium-Podcast draus machen.
Klar, kann man aus allem Compendium-Podcast machen. Nee, würde ich aber nicht machen. Ich habe tatsächlich auch 2 Filme gesehen. Der erste, weil, nein, ich erkläre erst warum. Ich habe nämlich einen Freund, der heißt Mirko, und der, den kenne ich schon seit Ewigkeiten, seit meinem Studium nämlich, und der macht sehr viel Filmtheorie-Analyse und so. Und die haben zu Hause eine unglaublich große DVD-Sammlung und Blu-ray-Sammlung inzwischen. Und da sind etliche Filme, wo er meint, die müsste ich mal geguckt haben, die ich aber noch nicht geguckt habe. Und dann guckt er mich jedes Mal mit großen Augen an und sagt, was, den kennst du noch nicht? Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen, weil ich bin nämlich alle Nase lang da zum Brettspielen. So, morgen zum Beispiel wieder. Und deswegen habe ich jetzt 2 Filme mitgenommen von ihm und habe die jetzt gesehen. Der erste davon heißt Black Death, ist von 2010 und es geht um, Überraschung, die Pest. Und das ist ein Film, wo ist schwer zu beschreiben. Also ein junger Mönch geht los und versucht, einen Nekromanten zu finden. Und es ist ziemlich brutal und ziemlich widerlich, was in dieser ganzen Welt damals passiert ist. Und das sagt dieser Film. Also macht keine gute Laune, aber er vermittelt relativ gut, was damals passiert ist. Also es ist ein Film, der zwischendurch so wirkt, als gäbe es Magie und Mystik. Und in Wirklichkeit ist es das aber nicht. Und das erklärt er dann auch später, wie das funktioniert. Und das ist einfach kein schöner Film, den ich aber trotzdem zu gucken empfehle. Der ist von 2010. Ich weiß nicht, ob der irgendwo gestreamt wird. Wie gesagt, ich habe ihn halt auf DVD geguckt. Da spielt Eddie Redmayne diesen jungen Mönch. Und Sean Bean spielt einen, mit dem er da unterwegs ist. Okay. Und die anderen sind aber auch gut besetzt. Also der ganze Film fühlt sich irgendwie grau an, aber das liegt einfach daran, dass der in dieser furchtbaren Welt spielt, nehme ich mal an. Der andere Film, den ich gesehen habe, ist Master and Commander. Auch so ein Film, wo er gesagt hat, was, den kennst du noch nicht? Und ich erinnere mich, der wurde damals, hatte der Premiere im Cinemax Dammtor in Hamburg. Und ich war da und habe die riesen Plakate gesehen, weil das genau meine Studentenzeit war. Und da war auch der Junge hier zu Gast, wie heißt er noch? Russell Crowe, der Hauptdarsteller. Das ist ein fantastischer Film, den ich gerne gucken wollte, weil ich gerne was aus dem 18. Jahrhundert sehen will. Der spielt, glaube ich, genau 1800 oder 1800 ein bisschen. Und es geht im Grunde um einen Kapitän und sein Schiff. Und die werden, es ist ein britisches Schiff und die werden von Franzosen angegriffen. Und dann machen sie sich den Film über quasi auf, dieses französische Schiff aufzutreiben im Atlantik. Der Atlantik ist sehr groß, geht von Grönland bis zu den Galapagos-Inseln runter. Und die haben tatsächlich auch eine Rolle in diesem Film. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut, weil Galapagos-Inseln finde ich einfach spannend. Und gerade diese Zeit, das war ja alles irgendwie so eine Entdeckerzeit, weil da ganz viele Tiere zu entdecken waren, die vorher noch nicht bekannt waren. All solche Dinge kommt halt auch so ein bisschen in diesem Film vor. Und der Film ist aber auch mega brutal, also ne, weil diese ganzen Schiffskämpfe, wo Kanonenkugeln durch Holzplanken und Leute fliegen, einfach mega brutal ist. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt ein gute Laune-Film, aber auch den würde ich zu gucken empfehlen, weil der einfach diese Welt gut darstellt. Und was mich am meisten überrascht hat, ich glaube, er soll relativ realistisch sein, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass die Leute auf diesem Schiff alle unglaublich jung sind. Also wenn du 30 bist auf diesem Schiff, dann bist du schon mega alt. So, es gibt tatsächlich 2, 3 noch ältere Leute und der Captain weiß ich auch nicht, wie alt der sein soll, aber die ganze Besatzung, die sind irgendwie 12 oder 15, so, und das ist wirklich krass. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein realistischer Teil an dieser Darstellung, dass die Leute einfach unglaublich jung auf Schiffe waren und da dann quasi mehr oder minder Karriere gemacht haben. Nicht nur deswegen, weil sie einfach gut waren, sondern auch deswegen, weil ihre Vorgesetzten dann einfach plötzlich weg waren aus Gründen. Also auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Film hier.
Muss schon eine harte Zeit damals gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. So, ich bin gespannt. Ne, wie gesagt, morgen gehe ich wieder hin, was er mir das nächste Mal empfiehlt.
Das ist ganz lustig. So einfach so, hier hast du zwei Filme, die musst du jetzt gucken.
Genau, genau. Und dann warte ich immer bis zum allerletzten Moment und dann gucke ich die kurz, bevor ich wieder dahin fahre, weil dann habe ich habe ich die noch im Kopf und kann drüber mit ihm reden. Er kann sich sowieso alles merken, deswegen ist das nicht so ein Problem.
Ja, ja, sehr cool.
Genau, damit sind wir durch.
Genau, dann wir wissen nicht, ob wir nächste Woche wieder da sind, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen.
Genau, irgendwann sind wir auf jeden Fall wieder da. Hier bei Dirty Minutes Left.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.